Wir haben viele Jahre lang einen Hype gehabt oder einen Boom in den Netzen gehabt, das war ein Zugangsboom. Das heißt, die Frage war, kriege ich Informationen? Und diese Frage mündet dann natürlich in der Frage, wie qualitativ ist die Information? Und wenn Sie qualitative Informationen haben wollen, dann sind Sie natürlich begrenzt über den Bewertungsmechanismus der Information. Wenn Sie ganz viele Informationen haben, müssen Sie wissen, welche davon ist wichtig. Das war die Zeit, wenn Sie so wollen, des Zugangsbooms. Jetzt sind wir in einer ganz anderen Situation. Jetzt geht es nicht mehr um den Zugang zu Informationen, sondern es geht um Beteiligung. Menschen wollen Spuren hinterlassen und Menschen wollen sich beteiligen. Und damit wird das Netz immer mehr von einem Informationsmedium zu einem Kommunikations- und Kulturmedium. Und jetzt müssen wir die Frage nach der Qualität ganz anders stellen. Das heißt, die Frage nach der Qualität der Netze ist nicht mehr eine Frage nach der Qualität der Informationen, sondern eine Frage nach der Qualität der Diskurse. Und da sind sie genauso limitiert wie in jedem guten Gespräch. Wenn Sie ein Gegenüber haben oder jemanden haben, der sich am Gespräch beteiligt, der nicht sonderlich intelligent ist, dann wird das Limit dieser Intelligenz des Diskurses am Gegenüber festgemacht. Das heißt, die Netze lösen das Problem der Gauss-Verteilung nicht. Es gibt halt dumme Menschen, es gibt weniger dumme Menschen. Und je nachdem, wer sich beteiligt, kommt da etwas Gescheites bei raus oder etwas weniger Gescheites.
Und am Beispiel Twitter, wenn zum Beispiel der gewöhnliche Deutsche vielleicht 10 Follower hat und die IT-Redaktion des Guardian 1 Million und ja, die haben eine Frage und sie stellen diese Frage per Twitter, dann kommt bei denen was Intelligentes zurück und bei jemandem mit 30 Verfolgern auf Twitter eben nicht.
Ja, eben ganz so einfach ist das auch nicht. Selbst wenn Sie eine sehr intelligente Frage stellen, ist, ob etwas zurückkommt oder nicht zurückkommt, oder wenn Sie einen sehr intelligenten Remark machen, sind Sie immer noch abhängig von der Resonanzfähigkeit. Das heißt, neben der Tatsache, dass etwas intelligent ist, und ich hoffe einfach, da bin ich Bildungsbürger genug, dass intelligente Dinge immer resonanzfähiger sind, was nicht immer stimmt. Aber wenn Sie die Resonanzfähigkeit nicht haben, dann reicht auch die Intelligenz Ihrer Aussage nicht aus. Ich glaube aber, dass die Netze im Moment eine Entwicklung durchlaufen, hin von, sagen wir mal, den unteren Kategorien der Maslow-Pyramide, der ganz einfachen Geschichten von Sex and Crime, arbeiten die sich langsam in Richtung auf Sinnstiftung. Ich merke einfach, dass die Menschen, sagen wir mal, nach sinnvolleren Inhalten suchen, dass sie, da sie sich ernsthaft beteiligen wollen an Kulturprozessen, an politischen Prozessen, ist das nicht mehr nur mit Witz oder mit Trivialitäten zu machen. Also ich merke, dass da ein relativ für meine Begriffe optimistisches Bedürfnis nach qualitativeren Diskursen da ist.
Viele nehmen diese Systeme als chaotisch, unübersichtlich wahr. Wie kann man damit fertig werden?
Die sind einfach chaotisch und unübersichtlich. Und das ist gleichzeitig ihr Charme. Das heißt, wenn Sie in irgendeinem Zusammenhang noch eine Kontrollmetapher im Kopf haben, wenn Sie also das System im Griff haben wollen, sind Sie so lost in space wie jemand, der versuchen würde, einen Ameisenhaufen zu kontrollieren.
Aber was heißt denn das für uns Menschen? Also viele sind ja gewohnt, sagen wir mal, auf diese bisherige Weise Informationen abzugreifen und in übersichtlichen Systemen zu kommunizieren.
Ja, sagen wir, wenn Sie noch immer das Bedürfnis haben, alles, was Sie haben, in Kästchen zu ordnen, oder wenn Sie merken, wenn Sie im Internet unterwegs sind, ist irgendwann das ganze Internet in Ihren Favoriten, dann haben Sie natürlich verloren. Ne? Also wenn Sie alles festhalten wollen und alles ordnen wollen, dann geht das nicht. Aber Menschen haben ganz unterschiedliche Mechanismen der Informationsverarbeitung. Schauen Sie, es gibt zum Beispiel etwas in der Psychologie sehr Bekanntes, das nennt man freischwebende Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wenn Sie am Strand spazieren gehen, dann hat man ja manchmal so diese Macke, dann sucht man diese kleinen Glasstückchen, die vom Wasser abgeschrubbelt worden sind. Und dann kann man entweder den ganzen Strand absuchen, so Zentimeter für Zentimeter, und findet dann eben die Stücke, die da rumliegen. Oder man geht einfach am Strand entlang mit einem relativ entspannten Ferneblick und findet tatsächlich die Stücke sehr viel schneller. Das hat man früher genutzt, diese freischwebende Aufmerksamkeit, um zum Beispiel Fehler in Webbahnen zu detektieren. Das heißt, man hat Leute vor die Webbahn, die mit einer hohen Geschwindigkeit vorbeirauschte, gesetzt, und die haben sich dahingesetzt, haben fast einen meditativen Ferneblick gehabt und haben mit einer hohen Trefferwahrscheinlichkeit die Webfehler in der vorbeirasenden Menge von Stoff entdeckt. Das heißt, wir haben die Fähigkeit, intuitiv über Musterbildung Komplexität zu reduzieren. Wir müssen uns nur vom Element, vom einzelnen Faktum trennen. Das ist ungefähr so, als ob Sie bei einem pointillistischen Bild versuchen, jeden Farbklecks zu interpretieren. Da werden Sie verrückt. Kaum treten Sie ein Stück zurück, dann sehen Sie, es ist eine Landschaft, es sind Tiere mit Menschen oder sonst irgendetwas.
Man muss sich so eine kommunikative Abstraktionsfähigkeit irgendwie angewöhnen, ne? Dass man so einen Schritt zurücktritt. Und
ja, also die Musterbildung zu beobachten, ist in dynamischen Systemen die einzige Form der Komplexitätsreduktion. Da bemüht man sich inzwischen doch recht heftig, das auch technisch zu können. Also Google Trends oder ähnliche Aktivitäten gehen eigentlich dahin, die Musterbildung in den Netzen wieder selber zu einer Information zu machen. Nur da ist das menschliche Gehirn schlicht und ergreifend unschlagbar. Also niemand kann in dem Umfang musterbildend tätig sein. Und glauben Sie mir, das war viele Jahre und Jahrzehnte lang das Hauptasset des qualitativen Journalismus. Die Leute haben sich Informationen durch die Birne gezogen in einer möglichst großen Zahl und haben die dahinter stattfindenden Musterbildungsprozesse sichtbar gemacht. Und wenn das ganz toll war, dann sind sie Leitartikler geworden und jeder hat die Leitartikel gern gelesen, weil es ihm seine Alltagswelt erklärbarer gemacht hat und in der Komplexität vereinfacht.
Und ist sowas maschinell abbildbar? Also wird irgendwann in Google den Kommentar auf der Süddeutschen schreiben, auf der Seite 4?
Sagen wir mal so, da ist mein Optimismus relativ gering. Der eigentliche Charme der Netzwerke ist heute die Beteiligung der Menschen an diesen Prozessen. Das heißt, die kollektive Intelligenz läuft über das Gehirn. Wenn Sie das mit Artificial Intelligence machen wollen, dann wird das sehr, sehr schwer. Wir haben, glaube ich, eine ziemlich frustrierende Geschichte der algorithmischen Lösungen hinter uns. Wir haben seit Ewigkeiten versucht, zum Beispiel Sprache algorithmisch zu lösen. Und Tim Berners-Lee hat das, glaube ich, auch von Anfang an im Kopf gehabt, dass wir ein sprachverstehendes Netzwerk bauen wollen. Aber da muss man einfach sagen, da hat die Evolution mit unserem Gehirn wirklich etwas sehr Einzigartiges hervorgebracht. Also bis wir die Performance erreichen, die zum Beispiel beim Thema Ironie oder bei der Mehrdeutigkeit von Sprache vom Gehirn geleistet wird. Schauen Sie, ich kann einfach Sätze sagen und Sie verstehen, dass ich das Gegenteil davon meine, von dem, was ich gesagt habe, weil Sie kulturmäßig den ironischen Unterton interpretieren. Wir haben so viele Möglichkeiten in der Psychologie, sozusagen mit dem Gehirn Ambiguität aufzulösen, also Mehrdeutigkeit aufzulösen, bis wir das technisch im Griff haben, bis wir das über algorithmische Strukturen machen, das sehe ich noch nicht. Und ich bin da auch nicht sehr optimistisch, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich im Moment erlebe, dass die Kulturen eigentlich noch vielfältiger werden. Über die Netzwerke wird sozusagen der kulturelle Kontext noch vielfältiger. Ich habe manchmal den Eindruck, dass die übliche Zielgruppendefinition sich auf N gleich 1 auflöst. Also die einzelnen Leute werden immer mehr in ihren Teilkulturen unterwegs sein. Und da wird es immer schwieriger, ohne die menschliche Fähigkeit der Musterbildung dort automatisch algorithmische Lösungen zu finden.
Jetzt beraten Sie ja auch Unternehmen. Wie lässt sich denn so eine Netzwerkintelligenz konkret nutzbar machen für Unternehmen?
Also ich weiß noch nicht, ob man sie konkret nutzbar machen sollte, weil wie gesagt, sobald Sie ins Netzwerk gehen mit einer Absicht, sind Sie eigentlich nicht mehr ein ernstzunehmender Netzwerkpartner. Also sobald Sie wirklich einen Ursache-Wirkungszusammenhang mit Macht aufbauen wollen, würde ich Sie nicht mehr zulassen. Netzwerke erfordern sozusagen eine relative Glaubwürdigkeit, eine relative Authentizität. Lassen Sie Transparenz zu, versuchen Sie nicht zu steuern und zu regeln, sondern seien Sie Teil einer übergeordneten Dynamik. Das ist eine Menge. Und wenn Sie jetzt ein Firmenverwertungsinteresse im Hinterkopf haben, dann fällt das immer sehr schwer, diese Form von Steuerungsmetapher aufzugeben. Der Begriff Management unterstellt eigentlich die Steuerbarkeit der Systeme. Also was ich glaube, was die Firmen lernen müssen, ist, dass sie in dieser neuen Form der Kommunikation nicht mehr die Mächtigen sind, sondern nur noch Teilnehmer an der Kommunikation. Das hat das Clue Train Manifest eigentlich schon 1999 gesagt. Die Märkte sind Gespräche. Und diesen einfachen Satz, Märkte sind Gespräche, den würde ich mir wünschen, dass viele Unternehmen das bereits im Kopf haben und dass sie ihre trivialen Machtmetaphern aufgeben, dass sie nicht der Meinung sind, Werbedruck erhöhen, Preise reduzieren, bedeutet immer erhöhten Umsatz. Diese simplen Rechnungen gelten nicht mehr.
Aber das gilt ja dann nicht nur für Unternehmen, sondern das vor meinen Augen zerbröseln sozusagen gerade alle Hierarchien von oben nach unten, die sich so in unserer Gesellschaft aufgebaut haben. Also sei es staatlich, sei es Regierung, sei es Medien, Leitmedien, seien es Parteien, die hierarchisch organisiert sind und oben sagen, was unten gemacht werden soll, seien es Unternehmen, die ihren Kunden sagen, was gut ist. Das zerbröselt doch alles in diesen Netzwerken.
Das bröselt nicht wirklich, sondern der Horizont der Wirksamkeit wird eingeschränkt. Hierarchie ist dafür da, Entscheidungen zu treffen und das wird auch eine ganze Weile so bleiben, weil Entscheidung hat etwas mit Verantwortung von Entscheidungen zu tun. Wenn Sie Entscheidungen an ein Netzwerk delegieren, dann wird die Verantwortung diffus. Und solange Sie gegenüber Kapitalinteressen oder gegenüber Recht irgendetwas verantworten müssen, dann wird Entscheidung immer ein hierarchisches Thema sein. Aber die intelligente Vorbereitung von Entscheidung, die gehört nicht in eine hierarchische Situation. Sie werden nicht erleben, dass die Netzwerke die Hierarchie auflösen. Genauso wie Sie hoffentlich nicht erleben, dass die Hierarchie die Netzwerke auflöst. Weil das wäre eine künstliche Verdummung der Systeme und zwar in beide Richtungen gedacht.
Dann produziert das Netzwerk Entscheidungsvorlagen, Optionen in überschaubarer Art für Leute, die Entscheidungen treffen und Verantwortung übernehmen.
Ich glaube, das ist eine uralte Geschichte. Wann hat wirklich mal ein Einzelner Entscheidungen getroffen, ohne angekoppelt zu sein an die Vektorfelder von sozialen Systemen. Welche Führungskraft hat denn wirklich die Entscheidung sozusagen aus seiner Einzelintelligenz getroffen? Ich glaube, das passiert ganz selten. Wir haben alle miteinander sozusagen die Verschätzung dieser Great Man Theory of History, dass irgendwie der große Einzelne der einsame Entscheider ist. Das wird in komplexen Situationen sowieso nicht mehr funktionieren. Und ich glaube, wenn man mal ehrlich zurückdenkt, hat das eigentlich noch nie funktioniert. Das waren immer Einzelne, die sozusagen die Intelligenz des Gesamtsystems erspürt haben und ihre Entscheidungen auf der Basis dessen getroffen haben, was sich in den sozialen Vektorfeldern bereits gebildet hatte. Sonst wären sie gar nicht lebensfähig gewesen.
Wenn Sie mal so 5 Jahre voraus gucken, was hat sich da grundsätzlich bei uns verändert?
Also ich glaube, dass, sagen wir mal, triviale Formen von Hierarchie und triviale Formen von Wichtigkeit aufgelöst haben. Ich glaube, dass dieses verzweifelte Bedürfnis, ins Fernsehen zu kommen, sich schlicht und ergreifend auflöst. Also ich glaube einfach nicht mehr, dass die Menschen diese Arten von trivialer Wichtigkeit in Zukunft aufrechterhalten können. Ich glaube, das System wird deutlich ehrlicher mit den Netzen, deutlich näher dran an den resonanzfähigen Themen. Wir werden also nicht mehr deshalb berühmt sein, weil wir mal berühmt waren, sondern wir werden berühmt werden, wenn wir ein Thema treffen, das den Zeitgeist bewegt.